Hallo bei Trending Topics. Bitcoin unter 30.000 Euro, Ethereum unter 2.000 Euro und die meisten Altcoins haben deutlich mehr als 50% ihres Wertes seit dem letzten Allzeithoch verloren. Genau, 2022 beginnt mit einem ordentlichen Krypto-Crash. Einer, der nicht den ersten Krypto-Crash hautnah miterlebt, das ist Paul Klanschek, Mitgründer des Wiener Neobrokers Bitpanda, und ihn begrüße ich jetzt recht herzlich im Gespräch. Hallo Paul.
Hallo, servus.
Ja, die Preise purzeln seit mehreren Tagen ordentlich hinunter. Wie schlimm ist der Crash aus deiner Sicht? Ist das eine Lappalie oder doch ernst zu nehmen?
Also, wir sind ja jetzt ungefähr so wie auf dem Niveau, das es gehabt hat, nachdem es im März, April, Mai das All-Time-High erreicht hat und danach quasi wieder runtergegangen ist. Sprich, es sind jetzt viele Leute, die damals gekauft haben, ungefähr Break-Even. Dementsprechend, wenn man jetzt in die Vergangenheit blickt, ist es noch kein großer Verlust für die meisten. Das heißt, wenn man die digitalen Währungen aus der Vergangenheit kennt, dann war man schon Schlimmeres gewohnt, dass es auch mal 80-90% von einem Höchststand mal runtergehen kann. Dementsprechend, es kann in alle Seiten gehen. Also dieses, ist es jetzt schon am Boden und geht es wieder hoch, das ist halt immer super schwer überhaupt ja irgendwie zu greifen, weil einfach wir halt extrem hoch sind im Vergleich zu dem, wo wir vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren waren. Dementsprechend ist ganz interessant jetzt die Situation.
Absolut. Bevor wir in die Zukunft blicken, lass uns vielleicht auch ein bisschen über die Gründer sprechen. Man liest ja jetzt sehr viel. Es wird auch immer wieder der Zusammenhang zu Zinswende, Inflation und den Tech-Aktien vor allem in den USA gezogen. Siehst du das auch so oder siehst du noch andere Gründe?
Also der Zusammenhang zwischen den Verkäufen von spekulativeren Assets sieht man sehr deutlich. Also die Aktienmarkt und Krypto sind jetzt nicht stark korreliert, aber wenn es quasi starke Movements nach unten gibt, dann schon. Und zwar, das kann man über die letzten wirklich Jahre eigentlich beobachten, wenn Leute Panik haben und quasi lieber in stabilere Werte gehen wollen, also jetzt in dem Fall wirklich in Fiat-Werte, dann korreliert es extrem stark. Und die Logik dahinter ist, glaube ich, recht einfach zu verstehen. Wenn Leute davor Angst haben, was in 3 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten passiert, weil sie vielleicht Angst haben, dass die Wirtschaft dabei stagniert, dass hohe Inflation kommt und so weiter, dann möchten sie erstmal auf der sicheren Seite sein und sich in Zukunft das dann anschauen, wie es weitergeht, und dann wieder ihre Anlageentscheidung treffen. Und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass quasi alle spekulativen Assets quasi sehr simultan hinuntergehen.
Jetzt Anfang 2022 kommen ja verschiedene Dinge zusammen, also eben die angekündigte Zinswende in der US-Geldpolitik, aber auch die Omikron-Welle, Ukraine-Krise steht natürlich auch irgendwie so wie ein Damoklesschwert über Europa. Das drückt dann insgesamt die Stimme der Anlegerinnen offenbar, oder?
Ja, wie du sagst, es sind einfach derzeit viele Unsicherheiten im Markt. Unsicherheiten bedeutet immer, dass die Zukunft sehr schwer eingeschätzt werden kann. Und wenn digitale Währungskurse, aber auch Aktienkurse quasi einfach nur eine gesammelte Erwartung der Zukunft sind, dann ist natürlich Unsicherheit in der Zukunft immer ein Grund, warum etwas niedriger bewertet sein muss, weil quasi das Risiko höher ist. Und ich glaube, genau den Fall hat man. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, je billiger quasi Assets sind, bei denen sich fundamental nichts geändert hat, desto besser ist wahrscheinlich auch die Renditechance für diese Assets. Das heißt, die Entscheidung, die jeder Anleger für sich treffen muss, ist dann natürlich, ist das höhere Risiko mir die höhere Rendite wert? Aber man muss auch dazu sagen, wenn Leute in Nasdaq-Aktien und digitale Währungen und vielleicht noch irgendeine Rohstoffspekulanten und so weiter jetzt auf diese Assets gesetzt haben, dann waren sie wahrscheinlich vorher auch schon keine Niedrigvolatilitätskäufer, die dann irgendeine Blue-Chip-Aktien oder so gekauft haben oder am Sparbuch gespart haben, sondern die waren schon bereit, gewisses Risiko einzugehen. Es hat sich halt einfach etwas ein bisschen am Markt geändert. Dementsprechend wird quasi die Erwartung der Zukunft wieder angepasst.
Ihr seid einer der führenden Online-Broker in Europa. Was spielt sich da bei euch in der App, auf der Webseite ab, wenn es da mal so richtig runtercrasht? Kommen da wieder die Millionen daher und versuchen in der Sekunde zu verkaufen? Oder sind es dann vielmehr wieder die, die auf der Suche nach dem Dip sind, nach dem berühmten, um den zu kaufen? Was geht da ab bei euch im Backend?
Also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber grundsätzlich ist es schon so, dass unsere Kunden das eher positiv sehen. Es wird natürlich sehr viel gehandelt, mehr als an einem normalen Tag, an dem sich nicht viel bewegt. Aber es passiert ganz, ganz, ganz selten, dass einmal an einem Tag mehr verkauft wird als gekauft. Also wir sind eigentlich immer, es wird neues Geld in den Markt gepumpt quasi und eher, wenn es ganz stark steigt, werden Gewinne mitgenommen. Das heißt, die Leute, die bei uns investiert sind, sind schon für den längerfristigen Handel da und sehen das eher als Einstiegschance. Und man sieht auch immer quasi an dem Geld, das quasi an der Startlinie steht und nur darauf wartet, einen guten Einstieg zu finden, dass einfach schon viele auch sagen, das ist eine Chance für mich quasi. Bei 60.000 Euro wollte ich nicht kaufen, bei 30 ist es eine Überlegung und bei 20 vielleicht nehme ich auf jeden Fall den Einstieg wieder mit.
Okay. Wie wirkt sich so ein Crash eigentlich auf das Geschäft eines Kryptohändlers, wie ihr seid, aus? Auf den ersten Blick könnte man irgendwie meinen, oh Gott, jetzt geht's runter, das ist auch schlecht für euch, aber auf den zweiten Blick ist ja das vielleicht gar nicht so, oder?
Also Handelstätigkeit ist erstmal immer gut für uns, das heißt, ob es hoch oder runter geht, ist erstmal relativ egal. Wichtig für uns ist natürlich schon, dass wir quasi Assets haben, die sehr langfristig ausgelegt sind. Weil wir wollen ja natürlich jetzt nicht eine Spekulationsplattform sein, sondern eine Investitionsplattform. Und je mehr die Leute bei uns auch wirklich die Verdienstmöglichkeiten haben und langfristig denken, desto loyalere Kunden können wir eben aufbauen. Und deswegen ist es auch wichtig quasi, dass man jetzt nicht nur Assetklassen hat, die dauernd runtergehen, sondern quasi auch wirklich gute Assetklassen mit Krypto. Ich glaube, da ist die generelle Marktstimmung noch immer, dass wir in den nächsten Jahren einfach noch tolle Renditen sehen können. Ist natürlich riskant, aber jetzt denkt niemand, okay, der Trend der letzten Monate setzt sich fort und das geht jetzt auf Null runter. Also die Erwartung haben wir nicht einmal die negativsten Leute, vielleicht Leute, die halt quasi generell am System digitale Währungen zweifeln und vielleicht denken, dass die Staaten das wieder schließen. Aber man muss sagen, 99% der Leute denken eher, das ist ja vorher ein sehr volatiler Markt und es kann in einem Jahr natürlich weit im Minus sein, aber es kann in einem Jahr natürlich auch wieder ein neues All-Time-High erreichen.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Die Frage in die Zukunft ist ja immer eine ganz spannende und jetzt gibt es vermehrte Stimmen, die sagen, jetzt steht der nächste Kryptowinter an, so wie man gesehen hat 2018, 2019 mit eher niedrigeren, weniger volatileren Kursen. Was ist deine These? Wie wird es weitergehen?
Sehr gute Frage natürlich. Wenn man das wüsste, könnte man sehr viel Geld verdienen. Persönlich denke ich, dass schon sehr viele Leute die positive Zukunft sehen und sobald wieder die Märkte ein bisschen stabilisiert sind, es ist wahnsinnig viel Geld da. Also wenn man anschaut, wie viel Geld heute auf der Seitenlinie ist und wartet, Aktien, Anleihen, digitale Währungen, Gold und so weiter zu kaufen und eigentlich nur wartet, bis sich wieder Zukunft ein bisschen stabilisiert, das kann eigentlich nur in eine Richtung gehen. Ich meine, natürlich sind die Nationalbanken daran ein bisschen schuld, dass so viel Geld existiert, aber es kann bei einer deflationären oder annähernd deflationären Systemen meiner Meinung nach nur nach oben gehen, außer das System zeigt sich, es funktioniert nicht und wird ersetzt oder abgeschafft. Und dementsprechend persönlich glaube ich, dass wir extrem gute Jahre vor uns haben und ich glaube, die Assetklasse digitale Währungen viele andere Assetklassen über vielleicht noch ein Jahrzehnt outperformen wird. Also persönlich bin ich auch Netto-Käufer. Also ich kaufe sehr gerne Bitcoin nach, wenn sie im Angebot sind sozusagen. Aber das ist natürlich jetzt nur für mich persönlich, weil ich halt schon eine sehr hohe Risikotoleranz habe. Und das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, da ist das Wichtige, dass man wirklich weiß, was man macht, was man kauft. Genauso bei Aktien. Nicht einfach nur irgendwas kaufen, weil das da die anderen gekauft haben, weil sonst passiert wieder sowas wie bei Nikola oder irgendeinen anderen Companies, sondern wirklich probieren zu verstehen, was man macht. Wir bei Bitbander fokussieren uns auch darauf, dass wir die Kunden ausbilden und sie wirklich verstehen, was sie da machen. Und das ist auch an unserer Ziele, dass wir das immer weiter machen und unsere Academy quasi ausbauen, auch für Aktienhandel. Und ja, und dann einfach gute langfristige Entscheidungen treffen. Wer vor 3 Monaten gekauft hat und eine 0% Chance angesetzt hat, dass das, was heute passiert ist, passiert, das ist wahrscheinlich schon damals dann die falsche Entscheidung gewesen. Also jeder, der die Assetklasse kennt, weiß, Volatilität geht in zwei Seiten und das kann nicht nur immer nach oben gehen.
Absolut, ja. Financial Literacy auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Noch eine Frage zu eurer Nutzerschaft. Für euch gibt es halt natürlich nicht nur Crypto-Assets, sondern mittlerweile, ich glaube, mehr als 1000 Aktien, ETFs, Edelmetalle kann man auch kaufen, Gold, Silber und so weiter. Seht ihr da auch quasi Bewegungen, dass Nutzer sich jetzt verstärkt vielleicht den, sage ich mal, konservativeren ETFs und Edelmetallen zuwenden und weniger auf Bitcoin schauen?
Nein, also die Leute, die an digitalen Währungen interessiert sind, bewegen sich schon eher in diesem Bereich. Und ich würde eher sagen, dass die Leute sagen, einen Teil von ihrem Portfolio stecken sie immer in Aktien, egal wie jetzt der Markt sich bewegt. Aber natürlich innerhalb der Aktien wird halt natürlich schon viel herumgetradet, weil man dann eine Woche findet man Tesla cool und die nächste Woche passiert wieder irgendwas, wo man dann sagt, okay, vielleicht ist das auch nicht so cool, dann will ich lieber Apple haben. Also besonders da bei uns die Aktiengebühren ja fast bei null sind, wird wirklich sehr viel auch getradet. Während bei digitalen Währungen viele halt schon ihre Favoriten haben und dann eher einen Sparplan anlegen und jede Woche sagen, ich investiere halt 100 Euro in Bitcoin oder so und eher nur bei sehr desaströsen Nachrichten vielleicht dann ihre Meinung wechseln und dann sagen, ich gehe jetzt aus Ethereum raus und kaufe mir Solana oder so, weil ich denke nicht, dass Ethereum das schaffen wird zum Beispiel. Aber innerhalb von diesen Systemen, keiner sagt jetzt, okay, Krypto interessiert mich jetzt gar nicht mehr für die Zukunft und jetzt mache ich alles nur noch in Aktien, das ist eher nicht zu beobachten.
Was ist eigentlich die beliebteste Aktie bei euch? Ist es Tesla?
Es schwankt, ehrlich gesagt, aber es ist immer so eine der großen Funk-Companies oder eben Tesla. Aber das ist wirklich sehr zyklisch. Und da wir ja die Aktien erst nach dem ganzen GameStop und so hinzugefügt haben, sind diese Aktien jetzt noch nicht bei uns, die Top-Aktien. Aber man muss dazu sagen, wenn jetzt irgendwann mal wieder große Events kommen, die irgendeine Company wieder zum Publikumsliebling machen, dann kann sich das natürlich sehr schnell drehen. Und die Leute, bei Aktien sind die Leute wirklich sehr bereit, ihre Investmententscheidungen zu ändern und sagen dann, okay, statt Tesla jetzt auf einmal Netflix, weil die sind zwar jetzt gefallen, aber persönlich glaube ich, dass die dann steigen oder so eine Änderung. Ja.
Okay, das hat viel mit dem Markenwert auch zu tun, wo Leute hingehen.
Ja, ich glaube, und das ist ja keine schlechte Sache, die Leute, die quasi Services nutzen und zum Beispiel, man schaut jetzt viel Netflix auf seinem iPhone, während man im Tesla sitzt, dann liegt es natürlich auf der Hand, was für drei Companies man sich dann einkauft, während der andere vielleicht Microsoft nutzt und dann irgendwie Zoom und Slack benutzt, der weiß vielleicht auch, was er gut findet an Software. Das heißt, einfach nicht nur auf irgendeine Analysten zu hören, sondern auch ein bisschen aus dem Alltagsweisheit da was reinspielen zu lassen, das finde ich schon eine gute Sache. Und das zeigt sich schon, bei Retail-Investoren ist die Tendenz eher Richtung Bekanntheit und auch Retail-Bekanntheit. Das heißt, nur weil eine Company sehr stark ist und eine gute Marke hat, aber vielleicht bei Retail-Investoren gar nicht so bekannt ist, heißt das dann eben nicht, dass die dann auch von Retail-Investoren gekauft wird. Also vielleicht auch für Firmen ein gutes Insight in der Zukunft zu sagen, man muss auch irgendwie Retail bekannt werden, um dann an der Börse wirklich out zu performen.
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Ja. Lass uns noch zum Geschäftsmodell der Neo-Broker generell sprechen. Neo-Broker in Europa und USA wie Trade Republic oder Robinhood sind ja auch der Kritik ausgesetzt, weil sie das Geschäftsmodell Payment for Order Flow, kurz PFOF, verfolgen. Setzt ihr das eigentlich auch an?
Na, also wir haben derzeit ja eben quasi unsere Lösung mit diesen Teilaktien, also dass man wirklich in Bruchteile von Aktien investieren kann. Und wir leiten das nicht weiter und verkaufen den Traffic, sondern haben da eben ein anderes System, das auch dem Kunden perfekte Transparenz gibt. Also bevor die Order quasi ausgeführt wird, weiß der Kunde, den Preis bekommt man, das sind die Gebühren und so weiter. Und während man bei Robinhood die Order abschickt und nicht weiß quasi, mit welcher Counterparty wird sie dann erledigt, wie hoch wird dann wirklich der Preis sein, den ich bekomme, das gibt's bei uns nicht. Also wir haben halt wirklich diese Transparenzpolitik, die wir auch immer weiter behalten wollen, soweit das irgendwie möglich ist. Und dementsprechend wenn Payment for Order Flow in der EU abgeschafft werden würde, dann wäre das für uns quasi ein Non-Event, weil wir es nicht benutzen. Und für viele aber natürlich dann desaströs für ihr Businessmodell. Aber man muss dazu sagen, Neo Broker kann auch anders funktionieren. Und ich glaube, die ganzen Services stellen sich schon darauf ein, dass dieser Kickback von irgendeinen High-Frequency-Tradern wegfallen wird. Und dann wird es eher in die Richtung gehen, wie kann man zusätzliche Services und Anreize für den Kunden schaffen. Und das wird darin bestehen, dass man sagt, vielleicht Margin Limits, dass man sagt, der kann mehr Geld ausborgen oder er hat, also vielleicht ein Cross-Selling zu anderen Produkten, vielleicht irgendein Investment-Service, wo der Neo-Broker das Geld verwaltet. Also da gibt es ja alle möglichen Sachen, die man machen kann. Und im Endeffekt, der schwierige Part ist immer, den Kunden zu gewinnen. und dann die Assets an der Management eben dann auf die Plattform zu bekommen. Und sobald es da ist, ich glaube, dann sind die Firmen kreativ genug, um dann irgendwie Kapital daraus zu schlagen, dass man nicht auf Kosten des Kunden quasi seine Daten und seinen Orderflow weiterverkaufen muss. Ich glaube, das ist wirklich nicht nötig.
Hm. Habt ihr euch dann eigentlich aktiv gegen Pfaff entschieden, weil es eben in der Kritik steht, oder kam es halt einfach so?
Es ist einfach quasi, wie wir einfach denken. Wir sind halt an den, sagen wir mal, Einsteiger bis Mittel-Advanced Trader quasi ausgelegt. Und unser Ziel ist es, einfach diese Transparenz und auch die quasi Ausführungsgarantie einfach anzubieten. Und das beides lässt sich quasi nicht vereinbaren, wenn man sagt, man ist eine Blackbox und die Order wird einfach an das große System geschickt, aber eigentlich nicht wirklich, sondern es bekommt eigentlich immer der am meisten bietet. Und das ist irgendwie dann ein Interessenskonflikt, der schwer eigentlich zu erklären ist, warum das für den Kunden gut sein soll.
Das heißt, du würdest dich tendenziell eigentlich eher an der Kritik an dem Geschäftsmodell anschließen, die ja immer lauter wird eigentlich.
Ja, man muss das schon differenzierter sehen. Also wenn man jetzt sagt, man hat Payment for Order Flow und dafür gratis Trading im Vergleich zu einer anderen Firma, die vielleicht sagt, wir haben 50 Euro Ordergebühren und egal wie groß die Order ist, du zahlst 50 Euro, so wie es bei vielen Banken derzeit ist, dann würde ich sagen, hat der Kunde schon einen Anreiz, lieber Payment for Order Flow zu wählen und quasi einen Gratis-Service, der oft sogar sehr gut ist, weil es ja auch gute Fintechs sind, einfach zu nutzen. Das heißt, man muss am Ende einfach sagen, was ist das Beste für den Kunden? Und der Markt sortiert natürlich, aber die Regulierung kann natürlich trotzdem mithelfen, weil wenn sie einfach sagt, es geht beides, das heißt, man kann aus dem Kunden quasi sein Revenue schlagen, ohne irgendwie intransparent zu sein, und ich glaube, darauf läuft es ja hinaus, dann warum nicht beides? Und genauso finde ich es ungut, dass eine Bank hohe Gebühren verrechnen darf. Das ist, besonders wenn man zum Beispiel sagt, man kauft irgendwie eine Apple-Aktie für 200 Euro, warum soll man da eine volle Ordergebühr dafür verrechnen, die dann in die hohen Prozentgebühren geht? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also es ist beides meiner Meinung nach verwerflich.
Absolut. Ja. Lass uns die letzten Minuten noch dazu nutzen, um über die anstehende Kryptosteuer, die uns ja schon in der jüngeren Vergangenheit intensiv beschäftigt hat, zu sprechen. Weil jetzt kommt ein neuer Aspekt dazu, zumindest indirekt, denn die Kapitalertragssteuer für Aktien bzw. für Wertpapiere soll ja fallen bzw. soll wieder eine Haltefrist eingeführt werden. Jetzt kommt die neue Kryptosteuer effektiv ab dem 1. März 2022 und da fällt die Haltefrist weg. Auf der anderen Seite sind Kryptoassets mit Wertpapieren, Aktien gleichgestellt worden. Die Logik verlangt ja jetzt, dass die Kryptoassets die Haltefrist wieder zurückbekommen, oder? Was ist deine Meinung?
Also es sind natürlich viele Punkte. Die Haltefrist von Kryptos war ja ursprünglich aus einem ganz anderen Grund. Das ist ja gleich wie zum Beispiel Baseballkarten oder Briefmarkensammelbesteuerung quasi gewesen. Also das war ja absolut Liebhabereibesteuerung eigentlich. Und die Veränderung, dass es quasi gleichgesetzt wird mit Wertpapieren, ist eine tolle Sache. Also da, wir sind ja auch gefragt worden nach unserem Feedback bei dieser Steuer, haben auch gesagt, dass wir das grundsätzlich richtig toll finden und auch unsere Meinung da noch kundgetan, wie man das verbessern könnte, auch für die österreichischen Nutzer. Also grundsätzlich einmal ist eine tolle Steuer. Es sind natürlich einige Sachen, die jetzt den Tradern jetzt nicht so gefallen, wie die Übergangsfrist und so weiter. Aber mein Gott, das ist ein einmaliges Event. Danach weiß man ganz genau, was die Steuern sind, die auf jeden Trade anfallen. Das heißt, eine tolle Sache, weil es vorher wirklich kompliziert war. Und jetzt kommt natürlich dann plötzlich die Meldung, okay, Aktien werden jetzt aber anders besteuert als Aktien vor einem Tag. Es ist natürlich jetzt nicht sicher, dass die Spekulationsfrist kommt. Das ist ja auch schon im Regierungsprogramm vor ein paar Jahren gestanden, ist dann irgendwie vom Tisch gefallen und keiner hat sich mehr darum gekümmert. Ich würde mich freuen persönlich, weil ich finde, dass Österreich definitiv einen Anreiz braucht, langfristig anzulegen, quasi, dass die private Seite der Pensionsvorsorge einfach gefördert wird. Ich habe damals auch vorgeschlagen, quasi den Entscheidern, dass man sagt, man kann auch gerne direkt vom Gehalt quasi steuerbegünstigt ansparen und das natürlich nach oben hin deckeln, weil der Ruf natürlich immer da ist, ja okay, aber das hilft ja wieder nur den Reichen und so weiter. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, wenn man es gescheit umsetzt und einfach sagt, das ist einfach gedeckelt in einem Betrag pro Monat, dass man einfach sagt, das hilft sogar den Unteren am meisten effektiv. Also super Sache grundsätzlich, aber natürlich jetzt dann die sehr komische Situation, dass wir quasi eine komplett neue Kryptosteuer haben, im Hintergrund schon über neue Aktienbesteuerung nachgedacht wird und das nicht harmonisiert ist. Also es, so wie es jetzt aussieht, könnte es wirklich passieren, dass Krypto wie Aktien besteuert werden und Aktien wie etwas ganz anderes. Und ich hoffe, dass dann auch wirklich quasi dann nochmal drüber nachgedacht wird und das so schnell wie möglich harmonisiert wird, weil der Anreiz muss ja trotzdem da sein, dass man sagt, man macht langfristige Investitionen, um sich dann im Alter oder für einen Hauskauf oder sowas einfach was ansparen zu können. Und das soll steuerlich nicht immer mit dem Höchststeuersatz bestraft werden. Das ist einfach, also da gibt es ja nicht viele andere Meinungen zu dem Thema. Und ob man es nach oben hin irgendwie deckelt und sagt, der Steuervorteil soll jetzt auch nicht unendlich groß sein, finde ich auch gut, kann man auch alles überlegen. Aber dieses zwei Gesellschaften an Wertpapieren ist wahrscheinlich jetzt die suboptimalste Lösung von allen.
Okay, also um es auf den Punkt zu bringen, deiner Meinung nach, meiner Meinung nach eigentlich auch, also die Haltefrist für Kryptoassets muss eigentlich in irgendeiner Art und Weise wieder zurückkommen, oder?
Ja, aber eben nicht, wie es damals gehandhabt worden ist, sondern wirklich harmonisiert mit den Wertpapieren, falls da Änderung kommt. Und es sollte ja quasi so im Gesetz geschrieben sein, dass wenn in der Zukunft Änderungen bei Wertpapieren kommen, die automatisch auch für digitale Währungen und Stablecoins und was auch immer, was da jetzt alles drunter gefallen ist, quasi reinkommen. Und es sind natürlich super viele Fragen. Also genauso wie die Haltefrist ist, bei Aktien und viele Fragen aufwerfen wird, was passiert mit Dividenden, was passiert mit einem Aktiensplit nach 2 Jahren, wenn die Haltefrist quasi schon vorüber ist. Wird es dieselben Fragen geben, was ist mit Staking, wenn meine Kryptos schon über die Haltefrist hinaus sind? Das heißt, einfach sehr viele Fragen, die da offen sind und ich glaube, jetzt muss einmal die neue Besteuerung anlaufen, da wird es viele Fragen in der Praxis geben, aber natürlich auch dann bei der neuen Besteuerung und wie das einzuschätzen ist. Da hoffe ich, dass dann wieder offener Dialog geführt wird, dass dann wieder der österreichische Bürger quasi im Mittelpunkt steht und nicht irgendein, was ist einfacher zum Abwickeln zum Beispiel oder was bringt mehr Steuereinnahmen, sondern wirklich in die Richtung, was schafft die richtigen Anreize, um einfach langfristig ein System in Österreich zu haben, das Investieren quasi incentiviert. Und das ist ja, glaube ich, eine positive Sache für alle.
Absolut. Paul, vielen Dank fürs Interview.
Ja, gerne. Immer wieder Freude.
Ja, das war Paul Klanschek, Mitgründer des Wiener Neobrokers Bitpanda, im Gespräch über den Crypto Crash, einen möglichen Crypto Winter, Tech-Aktien, das kontroverse Geschäftsmodell FOF und die Kapitalertragssteuer für Aktien. Das war's von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast von Trading Topics melden. Bis dann und ciao.